Geschmeidig, der mehr als Fußball Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Geschmeidig, der mehr als Fußball Podcast Folge, Achtung, 15. So schnell geht die Zeit ins Land. Und ja, was haben wir alles für tolle Leute da gehabt? Fußballer, Skifahrer, ein Pfarrer. Die zwei, die immer dabei sind, das bin ich, Taufik Kalil.
Und meine Wenigkeit, Ralf Exel. Und heute haben wir wieder einen ganz, ganz tollen Gast da. Ich freue mich heute ganz besonders, weil wir uns schon relativ lang kennen. Wer sein Gesicht nicht wiedererkennt, der gehört zu den wenigen Menschen überhaupt, die entweder keinen Fernseher mehr haben oder zum letzten Mal Tagesschau in den 90ern geschaut haben. Das hat mal eine Fernsehzeitschrift geschrieben, die hieß Prisma über dich. Und wir freuen uns sehr. Er ist Schauspieler, er ist Drehbuchautor, er ist Regisseur, er ist Musiker. Herzlich willkommen, Jürgen Tonkel.
Ich grüße euch. Also ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Auch Grüße gehen raus an die Hörerschaft. Also wirklich toll, Ralf, Taufik, dass ich da sein darf, ist wunderbar. Und das Intro fand ich wirklich super. Das werde ich mir nachher nochmal rausschreiben.
Und er ist, und das ist ganz wichtig, das wollen wir gleich festhalten, er ist nicht SpongeBobs Stimme. Denn beim Reinlaufen hier zu uns ins Herrschaftszeiten, wo wir heute sitzen im Studio, kam eine junge Dame und sagt, du siehst aus wie SpongeBobs Stimme.
Sie sehen aus wie die Stimme von SpongeBob. Also ich gebe zu, mir passieren ja viele solche Sachen. Das ist auch wunderbar und so weiter. Aber das ist mir selber auch noch nie passiert.
Die Stimme von SpongeBob, Wahnsinn. Aber du hast viele andere Dinge gemacht und machst andere Dinge, dazu kommen wir gleich. Wir fangen immer unseren Podcast mit Hop oder Top an. Wir sagen dir immer zwei Begriffe und du kannst dir dann entscheiden, was besser findest.
Ich sag dann einfach nur Hop, oder?
Oder Top. Ich fange mal an mit dem ersten. Live-Bühne oder TV-Set?
TV-Set.
Ja?
Also wenn wir das gleich auch diskutieren, das ist schon gleich ein Riesenthema, Hauptsache eine halbe Stunde.
Mindestens.
Es ist tatsächlich so, dass das TV-Set irgendwie mir ans Herz gewachsen ist, das mache ich sehr lange, aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin tatsächlich jetzt gerade aktuell, auch heute und die letzten Tage, und ich war jetzt viel zu Hause, an meinem ersten Bühnenstück am Schreiben und schaue jetzt, dass ich nach 17 Jahren, wo ich zum letzten Mal auf der Bühne gestanden habe, jetzt tatsächlich wieder auf die Bühne gehe. Also das wird größer werden, das Thema, und in einem halben Jahr, wenn du mich wieder das fragst, wird es vielleicht anders sein, die Antwort. Also von daher, genau, ich bin gerade wieder dabei, mich auf die Bühne raufzuarbeiten.
Du bist total vielseitig, hat ja der Ralf schon gesagt. Auch das machst du gerne. Du musizierst Schauspiel oder Musik? Es wird immer schwieriger, gell?
Es ist wirklich nicht einfach, aber da muss ich auch Schauspiel sagen, weil Schauspiel, damit identifiziere ich mich, auch wenn ich Musik eigentlich seit ich 16 bin mache und es auch immer noch mache und tatsächlich ja immer noch in meiner alten Band spiele. Und Achtung, jetzt pass auf, das ist eine Punkband und die gibt es seit 1982 in der gleichen Besetzung und wir spielen immer noch. Seit 44 Jahren gibt es unsere Band. Wir spielen jetzt wieder in Chemnitz im Oktober auf einem großen Punk-Festival. Es ist eine kleine Insider-Geschichte, aber ich verstehe mich super mit den Burschen. Wir machen das immer noch. Das mache ich halt so nebenher noch irgendwie. Das ist sehr lustig.
Also wenn man dich heute auch hier ab und zu mal, wenn man es klopfen hört auf den Tisch, dann ist das einfach der Not geboren, dass du Drummer bist. Das heißt,
genau,
du kannst
genau.
Nicht anders,
oder? Ja, genau so ist es. Also wenn es sich so anhört, ist es der Ralf. Und wenn es sich so anhört, dann bin es ich, weil dann hört es sich ein bisschen strukturierter an.
Definitiv. Aber zu dem Thema kommen wir natürlich noch ausführlich. Vorher nochmal Hop oder Top. Du hast so viel gespielt, wozu wir kommen. Man kennt dich vor allem natürlich als Kommissar aus verschiedenen Sachen, aber auch aus Komödien. Drum die Frage, eher was Dramatisches oder eher was Lustiges, Komödie?
Da muss ich jetzt sagen, Komödie. Erstens ist das, finde ich, die hohe Kunst. Also das ist eigentlich das schwierigste Genre. Das ist wirklich nicht einfach. Auch wenn ich eigentlich mittlerweile nur noch dramatische Sachen oder da ja sich meine berufliche Situation dahin entwickelt hat. Ansonsten liebe ich Komödie und wie gesagt, ich gehe jetzt wieder auf die Bühne. Ich werde jetzt im November zum ersten Mal wieder auch an der Komödie am Bayerischen Hof in einer Weihnachtskomödie spielen und arbeite mich jetzt wieder in das lustige Genre rein. Wird auch einmal wieder Zeit nach den ganzen vielen Toten und dem ganzen Krimi-Zeug. Was ich übrigens sehr gerne weiter auch mache und ich werde es auch weitermachen. Also das nur dazu, das mache ich auch leidenschaftlich gerne, aber jetzt freue ich mich dann mal wieder zwischendurch mal was Lustiges zum Spielen.
München oder Berlin?
München, ganz klar. Also ich bin einfach überzeugter Münchner, ich bin überzeugter Bayer, auch wenn ich jetzt kein Lederhosen-Bayer bin, das merkt man vielleicht auch schon an meiner Vergangenheit mit der Punkband und so. Also ich zähle mich eher so zu dieser anderen bayerischen Geschichte, total überzeugt.
Aber du hast da Lederhosen.
Ich habe keine Lederhose. Das ist jetzt mal die erste große Überraschung, auch wenn ich Bayern-Fan bin und so weiter und so fort, also FC Bayern-Fan und so weiter, wo man ja auch in der Lederhose gern mal dann ins Stadion geht oder so. Ich habe tatsächlich noch nie eine Lederhose besessen, außer einer schwarzen Punk-Lederhose, aber das ist auch schon 40 Jahre her. Nein, ich habe keine Lederhose, das mit den Trachten mache ich in der Tat tatsächlich nicht. Ich sehe mich eher so in dieser 80er Jahre Bayern, sage ich jetzt mal, in diesem Umfeld von Heindling, von so diesen bayerischen Leuten, die einfach in der Jeans und so weiter irgendwie ihre Identität gefunden haben. Ich habe da auch viel in der Richtung gemacht. Ich war nie ein wirklicher Trachtenfan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch, wo sich das jetzt hin entwickelt hat, auf der Wiesn und so weiter.
Trachtenfasching?
Ja, exakt. Genau das Wort nimmst du mir aus dem Mund. Ich finde, wo sich das dahin entwickelt hat, als wir irgendwie 18, 19, 20 waren, da sind wir ganz normal auf die Wiesn gegangen und es war super. Und heute sagen meine Töchter, Papa, sag mal, gehst du ohne Lederhosen auf die Wiesn? Wir gehen nicht mit dir. Und dann stehen die in ihren Dirndln vor mir. Und ich sage, nein, der Papa hat keine Lederhose. Und das werde ich auch auf Weiteres durchziehen. Überrasch nicht.
Das klingt doch ganz gut. Jetzt ist ja Schauspiel und auch Punkmusik oder Musik generell immer so zwischen, man muss ganz strukturiert sein, aber auch spontan. Frage ich an dich, Perfektion oder Spontanität?
Spontanität finde ich immer das Spannendere, auch wenn ich tatsächlich, das wissen meine Kollegen, auch ein Perfektionist bin. Aber ich finde, Spontanität, das macht den Raum auf, da sitzt die Kreativität. Da passieren die Sachen, die spannend sind und die auch im Prozess einen weiterbringen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, Spontanität ist sehr, sehr wichtig.
Wir haben kein Hopp oder Top mehr, aber wir haben eine wichtige Frage, die wir immer stellen. Ich immer. Der Ralf hat es schon ein paar Mal vergessen.
Da erwischte mich jedes Mal wieder.
Ja, er hat es auch heute wieder vergessen.
Hättest du es vergessen, Ralf?
Ich habe es mir groß eingeschrieben. Er hat es groß rein, aber er vergisst trotzdem. Wir heißen Geschmeidig. Wir wollen wissen von jedem, der zu uns kommt, was bedeutet für dich geschmeidig? Und es ist interessant, wir haben ganz viele verschiedene, auch tiefen philosophische Antworten bekommen, manchmal ganz an der Oberfläche, aber jetzt haben wir natürlich da einen echten, einen Ur-Nicht-Lederhosen-Bayern. Was bedeutet für den geschmeidig?
Also ich sehe mich natürlich schon als Ur-Bayern, das bin ich auch tatsächlich. Ich bin sogar in meinem schönen Herror, in Höhenrhein, Herror, wie man das irgendwie noch heute sagt, zwischen Wolfratshausen und Starnberger See, tatsächlich auch geboren, als Hausgeburt. Also ich komme wirklich von da und kenne natürlich diese ganzen alten Begriffe noch. Mein Großvater hat zum Beispiel gesagt, bist du dodert? Das kennt heute kein Mensch mehr. Ne? Das ist einfach taub. Bist du dodert? Hast du was auf den Ohren? Und beim Geschmeidig ist es genauso. Erstmal gratuliere ich euch zu eurem wunderbaren Titel dieses Podcasts.
Freut uns.
Das ist wirklich toll. Das finde ich wirklich toll, weil geschmeidig ja, wie wir drei hier wissen in unserem Podcast, ja viele verschiedene Bedeutungen hat mit schönen Unterebenen und so weiter. Geschmeidig heißt halt einfach, dass es erstmal geschmeidig ist, ne? Dass es irgendwie locker, flüssig von der Hand geht und dann kann es natürlich auch im tieferen Sinne natürlich mehrere andere Bedeutungen haben, wie das passt, das ist cool, das ist super.
Ah, das ist geschmeidig.
Das ist geschmeidig. Und wenn es geschmeidig ist, dann läuft's. Und geschmeidig ist einfach ein Wort, was wunderbar ist. Und auch ein Gespräch muss geschmeidig sein, es muss hin und her gehen, die Chemie muss stimmen, dann ist es geschmeidig. Gefällt mir sehr gut.
Diese Definition geben wir gleich an den bayerischen Duden. Da wird's, da heißt es demnächst Jürgen Tonkel, die nicht deutsche Stimme von SpongeBob sagt, geschmeidig ist.
Es wird immer besser. Jetzt bin ich die Nichte der Stimme von SpongeBob.
Nein, die nicht deutsche Stimme, nicht die Nichte.
Aber herrlich, herrlich.
Die Nichte lassen wir nicht.
Nein, das ist wunderbar.
Aber Jürgen, man muss sagen, wir outen uns mal kurz. Wir kennen uns ja schon relativ länger. Wir bin auch nicht weit von Herrohr groß geworden.
Genau.
Wir waren zeitweise in derselben Schule, wenn auch nicht in derselben Klasse, haben uns dann aus den Augen verloren. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, der Jürgen wäre da mal einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland im Fernsehen, hätte ich gesagt, klingt super, schau ich mal, ob das so weit kommt. Wie kam es denn so, dass du eigentlich dann zum Fernseher gekommen bist? Man muss mal ganz kurz erklären, die Chefin am Freitagabend, bist du immer dabei. Du hast so viele verschiedene Kommissare gespielt, du hast Kinofilme gespielt, du hast
genau.
Wer früher stirbt, ist
länger tot.
Genau, hast du den etwas eigenartigen Radiomoderator
gespielt. Moderator, genau.
Also du hast ja verschiedenste Rollen und an dir kommt man kaum im Fernsehen vorbei, was ein großes Kompliment ist.
Ja,
wie kam es dazu?
Das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Zum einen habe ich mich, glaube ich, immer schon von meiner Persönlichkeit her oder so als relativ extrovertiert gegeben und auch selber gesehen. Also so eine gewisse Expressivität ist einfach mir in die Wiege gelegt worden. Ich komme auch aus einer sehr lauten, ehrlichen, einfachen Arbeiterfamilie vom Land. Das war immer schon irgendwie ein großes Thema. Später dann, lustigerweise, wir waren ja auf der gleichen Schule, daher kennen wir uns ja, der Ralf und ich, gab es zum Beispiel eine Theatergruppe und da wollten sie mich schon haben, schon so in der, ich weiß nicht, 10., 11. Klasse, so mit 14, 15. Und da hat mein Vater gesagt, nein, das gibt's nicht, du bist so schlecht in der Schule, du spielst Fußball, das langt aus und am Nachmittag irgendwie abholen da von der Schule und so, das kommt gar nicht in Frage. Damit war diese Theaterkarriere erstmal ad acta gelegt. Aber ich war natürlich immer ein wilder Hund, habe dann irgendwie sehr früh angefangen, eben Schlagzeug zu spielen, haben wir schon drüber geredet. Und irgendwann kommt ein, das ist jetzt die Kurzversion, ne? ich habe in einer neuen deutschen Welle gespielt, damals, die sich aus unserer Schule raus entwickelt hat. Und wir haben irgendein Festival gespielt und dann kommt ein Typ, sagt, sag mal, du bist ja ein total durchgeknallter, wahnsinniger Schlagzeuger. Sag ich, ja, mei, okay und so. Du, die machen da in der Bavaria so eine Fernsehserie über so eine neudeutsche Welle-Band. Hast du da Lust zum Casting zu kommen? Und ich so, ja, völlig, mache ich das heute auch mal. Gell? Und dann bin ich dahin, es war 1983 und dann bin ich da hingegangen. Ich hatte keine Ahnung von Schauspiel, von nichts. Bin dahin und gesagt, okay, was machen wir? War der Schlagzeuger von den Toten Hosen, der später der Manager wurde. Trini Trienpop, nicht der Schlagzeuger, der jetzt, mit dem sie jetzt ihre Karriere ja beenden, die Toten Hosen, sondern und ein paar sehr illustre Leute. Und da habe ich halt das gemacht, was ich immer gemacht habe, den Kasperl. Und das hat ihnen sehr gut gefallen. Und haben die gesagt, den nehmen wir. Und so bin ich praktisch wie die Jungfrau zum Kind sozusagen von heute auf morgen eingestiegen, habe dann sehr viel Unterricht bekommen. Also die haben dann schon in uns investiert. Die haben dann praktisch 4 so Jungs aus Münchner Bands genommen. Und wir haben dann, mein erster Schauspiellehrer, auch sehr lustig, war der Leonard Lansing, den heute eigentlich alle als den Wilsberg kennen. Also Wilsberg, diese große ZDF-Serie, der war damals mein erster Schauspiellehrer in München, 1984 und so. So, dann haben wir 1984, 85 diese Fernsehserie gemacht. Das ist natürlich schon ein fettes Brett gewesen. Ich war 22, tut und Blasen, keine Ahnung. Und dann haben wir das gemacht. War eine wunderbare Zeit, habe auch viel gelernt und so weiter, habe schon mal diese Fernsehproduktions- und Dreharbeitengeschichten halt dann gelernt und so. Dann habe ich allerdings auch gleich sofort auch die Kehrseite des Business sozusagen kennengelernt, weil wirklich das Ding ist dann gelaufen, es war nicht sonderlich erfolgreich, das war noch die Zeit, wo es ja noch nur drei das sage ich dir auch als Sat.1-Mann und so, da gab es tatsächlich nur erstes, zweites und das dritte Programm. Und ich weiß nicht, bei dir, ich weiß nicht, ob du damals da schon unterwegs warst, aber so war die Zeit damals.
Ich bin euer Alter.
und dann habe ich die Erfahrung gemacht, sauber, genau, dann lief die letzte Folge, es war kein Erfolg und keine Quotending und dann hat aber auch wirklich nichts mehr. Also es war wirklich, der hat die Grille gezirpt im Wald, da wurde nicht ein anderer, das war einfach vorbei, das war wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und da war das Thema durch. Das war einfach wie ausgeschaltet. Das war für mich eine gute Erfahrung und danach habe ich eben in den 80er Jahren mich als der Hans Dampf, der ich ja bin in allen Gassen, dann wirklich durch die Künstlerszene rumgetrieben, Musik gemacht, Schauspiel gemacht, Tanztheater gemacht, Performances gemacht und einfach ein sehr kreatives, junges, wildes Leben gelebt, habe dann dadurch auch mein Studium abgebrochen, fanden meine Eltern natürlich nicht so gut und habe mich dann irgendwie Ende der 80er Jahre entschieden, jetzt machst du mal was Gescheites und jetzt wirst du halt mal ein gescheiter Schauspieler. Und von da an habe ich aber dann tatsächlich das durchgezogen. Und
also richtig mit Schauspielschule?
Oder? Ja, ich bin dann nicht mehr auf eine Schauspielschule gekommen, da war ich dann irgendwie, ich habe es tatsächlich noch ein paar Mal versucht, aber diese Aufnahmeprüfung war nichts und da habe ich gesagt, dann mache ich es halt anders. Und zwar, so wie ich es immer gemacht habe, auf meine Art, autodidaktisch. Habe dann aber viel Unterricht mir selber genommen und habe viel mit amerikanischen Schauspiellehrern, habe sehr viel Privatunterricht mir selber finanziert und mir das Handwerk, was du halt brauchst, drauf geschafft und dann hat es dann so nach und nach dann funktioniert. Musst aber schon beißen, gell? Das ist nicht so einfach so, das kommt nicht von selber.
Ist schon interessant, gell? Der Willi Astor, den wir ja auch bei uns hatten, der hat sich's auch alles selbst beigebracht, das Gitarrespielen und alles. Es ist interessant, dass so viele sehr erfolgreiche Menschen. Ja, Willi hat, glaube ich, nicht versucht, auf die Gitarren, auf die Musikakademie zu kommen, aber du sagst, du bist an der Schauspielschule gescheitert. Die müssen ja heute, der eine oder andere, versuchen, sich 180 Grad hinten wo reinzubeißen, dass die sagen, hey, wie kann das sein? Wir sagen, geht nicht, und dann wird der so erfolgreich.
Ja, ich habe dazu tatsächlich auch eine Meinung. Es ist so, wir bewegen uns da in einem Bereich, wo es am Ende ja nicht auf irgendeine abgeschlossene Prüfung oder ein Diplom ankommt. Es kommt darauf an, kannst du es oder kannst du es nicht? Das hat mein damaliger amerikanischer Schauspiellehrer, den ich sehr verehre bis heute, hat gesagt irgendwie, can you do it? That's the only thing that matters. Can you do it? Geh vor die Ding, mach das Ding, kannst es, kommt was rüber. So, das musst du dir halt drauf schaffen. Da gibt es ein paar handwerkliche Sachen, aber can you do it? Das heißt, ob ich dann irgendein Magister, Diplom, Bachelor oder irgendwas von irgendeiner Schauspielschule habe, ist am Ende wurscht, weil da kommen 20 Leute auf eine Rolle zu einem Casting und dann musst du das machen. Und wenn du irgendwas hast, was die Leute interessiert, ja, dann wirst du den Job kriegen. Mhm. Und dadurch, das ist halt ein bisschen anders wie vielleicht ein akademischer Werdegang und das hat mich natürlich auch immer mehr interessiert und natürlich habe ich immer aufgrund meiner Charakterstruktur gewusst, das ist immer so mein Ding. Und war dann und war auch immer sehr frech, muss ich auch sagen. Also, nächste Episode. Als ich dann ans Theater wollte, 1988, hat ein alter Freund von mir, der Peter Weiß, auch ein Schauspieler, der damals viel weiter war als ich, gesagt, du, die suchen in Ingolstadt am Stadttheater, suchen die irgendwie einen jungen bayerischen Schauspieler. Das gab es nämlich in den 80er Jahren wirklich nicht. Da war bayerisch an sich sehr verpönt.
Also Mundart auch.
Mundart war total verböhnt, gab es nicht. Das war so eine Zeit, wo bayerisch gar nicht, das ist erst später in den 90er Jahren wieder gekommen, da mit der großen Rosenmüller-Zeit und so. Also auf einmal hatte das wieder so ein Flair von, ah, das ist gut. Und dann bin ich dann nach Ingolstadt gefahren, dann habe ich gesagt, hallo, hier bin ich. Und dann haben die gesagt, ja, und dann, was wollen Sie denn vorsprechen? Was gibt denn der junge Mann uns? Und dann habe ich gesagt, ich habe gar nichts. Wie jetzt? Ich habe gesagt, ich habe keine Vorsprechrollen. Um welche Rolle geht's? Ja, und die sage ich, dann gebt sie mir das, ich komme in 3 Tagen wieder und dann spiele ich euch das vor. Und da waren die so baff. Da haben die, wie? Ja, mach das mal, gib ihm das mal. Und dann hat er mir das Stück gegeben, ein bayerisches Stück, was wirklich ein sehr lustiges Stück war damals. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das gelernt, bin wieder hingefahren, habe denen das, was ich mir selber ohne, habe einmal gesagt, so würde ich euch das spielen. Und hat er ihnen dann gesagt, ich weiß nicht, ob wir das machen können. Und der Regisseur hat gesagt, na, das ist super, den will ich haben, das machen wir. Also, und über solche Sachen bin ich dann halt irgendwie sehr frech da reingegangen. Und es war dann kein Zuckerschlecken, das war nur jetzt die Anekdote, wie ich reingekommen bin. Dann war also echt hart, mit dem Profi-Schauspieler, mit den Jungen am Stadttheater dann zu spielen, so als der Typ, der eigentlich von nichts kommt. Aber auch da habe ich mich dann durchgebissen und so hat sich nach und nach eben das dann so ergeben. Auch wieder, um die Klammer da zuzumachen zu deiner Frage, es geht darum, can you do it? Kannst du irgendwas vermitteln, was die Leute interessiert? Und da hatte ich halt immer schon so das Gefühl, ich habe irgendwas zum Erzählen. Ja. Ich habe was zum Erzählen.
Es ist ja auch immer sehr subjektiv, gerade bei Radio, Fernsehmoderatoren oder Radio. Der eine sagt, ich meine, der Namen ohne Ende nennen, der eine sagt, der macht das super, jetzt kommt die Fußball-WM, der kann nicht, der andere sagt, der redet doch nur Schmarrn daher. Mhm. Das ist wahrscheinlich beim Schauspieler genauso. Passt genau. Das oder passt das nicht?
Genau,
oder?
Genau. Du musst einfach irgendwie was bieten können, du musst irgendwie Selbstvertrauen haben, du musst sagen, das mache ich jetzt so und so und du musst natürlich auch aushalten. Also ich glaube, auf die Rollen, die ich gespielt habe, kommen mit Sicherheit 70, 80, vielleicht 100 Rollen, die ich nicht gekriegt habe. Mhm. Das heißt, das gehört natürlich auch zu dem Geschäft dazu. Das ist ja, wenn wir jetzt mal wieder zum Fußball kommen, das ist ja auch so. Ich meine, die Burschen, die wir da jetzt sehen, na klar, ein Lennart Karl oder so, ja, das ist jetzt einer, aber dahinter sind Hunderte, Tausende, die diesen Weg bis dahin gegangen sind und einer kommt halt dann durch. Oder der Thomas Müller oder so. Ne? Ich weiß noch, zu irgendeiner WM 2004, da gab es eine Doku über die Burschen, mit denen der Müller diese ganze Jugendgeschichte durchlaufen hat. Ja, von denen ist keiner mehr jetzt da und es ist jetzt keine Abwertung. Das ist so, wie das Leben läuft. Der eine kommt dahin, der andere kommt dahin und du musst halt auch viel Glück haben. Du musst Glück haben, am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit und dann die Chance halt nutzen. Wenn dann mal eine Tür aufgeht, musst du halt durchgehen.
Und du hattest damals Glück, wahrscheinlich im Nachhinein, dein Gesicht ist so richtig bekannt geworden durch eine Werbung. Du sitzt im Biergarten, jetzt sind wir im Herrschaftszeiten und du trinkst ein Paulaner. Und das ging natürlich dann auch durchs Fernsehen.
Richtig, ja? Richtig, genau. Also das mit dem Paulaner war natürlich schon eine große Nummer. Das war, da war ich auch schon ein bisschen bekannt. Ich bin zu dem Casting eingeladen worden, weil wir damals schon, wer früher stirbt, ist lange tot gemacht hatten. Und ich damals so als einer der mittelalterlichen, bin ich jetzt nimmer, mittelalterlichen bayerischen Schauspieler gehandelt wurde, der eben für solche Sachen in Frage kommt. Und auch da waren, also da waren 100 Leute angefragt, dann waren wir 20 und im letzten Casting waren halt dann 10. Und dann irgendwie machst du das halt, ne? Bei mir in dem Falle war es zum Beispiel so, wie ich euch das auch erzählen darf, ich mache das Casting und hatte mein Handy dabei und wirklich während ich so, ja und so, der Paulanergarten und halt alles in so eine Probenkamera und so weiter, ruft ein Kollege mich an und klingt das Telefon und ich hatte irgendwie, um Gottes Willen, nicht, hatte irgendwie, oh, Entschuldigung und so, sondern ich gehe halt einfach hin und sage, ja, hallo, servus, ja, Jürgen, ja, du, pass auf, ich bin da gerade im Paulanergarten, ich kann jetzt gerade mit dir gar nicht reden und so weiter und so, ja, was machst denn du? Ja, ich mache gerade das Casting für den Paulaner. Was, wer? Ja, aber jetzt muss ich wirklich schon, und das fanden die natürlich den Hammer, es ist einfach passiert, du nimmst das mit, Spontanität. Und dann haben die gesagt, oh, das ist irgendwie sehr lustig gewesen. Und dann bist du praktisch nach einer wahnsinnigen Ausscheidung, einem Ausscheidungsprozess von wer wird's aussortieren, bist du es halt dann. Das ist ein Glück. Und dann haben wir dann eine wirklich sehr schöne, lange, tolle Kampagne gemacht, auf die ich heute noch angesprochen werde. Das war eine schöne Zeit. Das war noch gute Sachen.
Das interessiert mich jetzt mal, weil ich meine, so oft habe ich noch nicht mit einem so erfolgreichen Schauspieler über sowas gesprochen. Gibt es da eine Strategie, wenn man zu so einem Casting geht? Oder sagt man einfach, machen?
Ja, tatsächlich, doch, es gibt verschiedene Strategien, da baut sich jeder selber was zurecht. In der Regel sagt man, ist es immer gut, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein, sage ich jetzt mal, das ist schon immer gut. Und dann musst du im Prinzip, das macht dann jeder anders, eben die Spontanität halt mitbringen. Was passiert da jetzt gerade? Kannst du dich einstellen auf das, was der Regisseur will und so weiter? Das sind dann die Sachen, musst du halt ein bisschen geschmeidig sein muss.
Aber jetzt pass auf, die meisten Menschen schauen es im Fernsehen und so weiter, aber die wenigsten haben sich schon mal wirklich mit so einem Casting beschäftigt. Also, du gehst dahin, du weißt, für welche Rolle dort gecastet wird und dann sagt jemand zu dir, was passiert dann? Wie funktioniert das? Da sagst du, spinnst mal was vor, machen Sie mal hier den bayerischen Grantler im Biergarten oder was?
Gut, es ist so, normalerweise, weil mittlerweile ist es auch ein Zeitfaktor, früher hat man da auch mehr Zeit dafür gehabt, es kommt auch immer darauf an, wie groß das Casting ist, wie viel Zeit ist und so weiter. Ich kenne es auch umgekehrt, zum Beispiel jetzt bei der Chefin, wo ich ja die Hauptrolle spiele, da gab es da mal eine Umbesetzung, weil ein Kollege aussteigen wollte aus familiären Gründen und dann haben wir, die Katharina und ich, sozusagen ein Konstellationscasting gemacht. Wer passt denn jetzt zu uns? Und da haben wir das zum Beispiel auch umgekehrt mal gemacht und dann kommen halt 20 junge Männer und wir spielen mit jedem die gleiche Rolle. Mit jedem. Immer die gleiche Szene. Wir sind natürlich immer die gleiche Rolle, aber immer die gleiche Szene mit 20 verschiedenen Leuten. Immer das Gleiche. Und dann merkst du dann irgendwie, wie unterschiedlich die Leute sind. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte. Also zum Beispiel, weißt du, wenn sie irgendwie einen 1,95 Meter Großen suchen und ich komme da mit meiner 1,73 rein, habe ich eh schon schlechte Karten. Also das sortiert man wahrscheinlich vorher aus, aber manchmal gibt es Vorgaben, wo man sagt, ah, da passe ich halt einfach nicht rein. Dann gibt es irgendwie die Vorbereitung, wo du halt irgendwie einfach gut vorbereitet einfach sein solltest, um denen auch zu zeigen, du kannst dich vorbereiten, musst deinen Text können und so weiter. Und dann musst du natürlich schon ein Leck mich am Arsch irgendwie auch haben und sagen, oh, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und dann gibt es dann immer mehr die Feinabstufung, ob du dem Regisseur gefällst, ob du den Leuten, die verantwortlich da sitzen, ob du den Paulaner-Leuten zum Beispiel auch gefällst und so. Das ist ein anstrengendes Geschäft. Also da gibt es auch mittlerweile auch auf Insta und so ganz große amerikanische Schauspieler, die davon erzählen. Ich weiß gerade irgendwie, jetzt fällt mir der Name nicht mehr, der Macy, der großartiger Mann, der in Fargo gespielt hat, der zum Beispiel gesagt hat, er war da immer verzweifelt. In Amerika ist das ein Höllengeschäft, dieses Vorsprechen und Casting und so weiter. Und er hat das eigentlich immer vermieden und immer geschaut, ob er nicht mit dem Regisseur das anders irgendwie hinkriegt. Aber es ist ein hartes Geschäft. Also das ist nicht so lustig.
Jetzt eine Kleinigkeit. Ja? Ich bin mal gecastet worden.
Nein, boah, jetzt aber.
Aber ich konnte gar nichts dafür. Ich war da als Hörfunkreporter vom BR, damals als die Dreharbeiten für Asterix, diese Filme, wo die dann nicht als Zeichentrick, sondern in München, in in den Bavaria-Studios.
Aber nicht als Obelix.
In den Bavaria-Studios. Und dann haben die mich angesprochen, ging dahin. Ich machte so eine Geschichte über das Casting und über alles. Und dann sagte der, ich weiß nicht, ob es der Casting-Direktor oder jemand vom Casting war, sagte, ob ich nicht Bock hätte mitzuspielen. Ich habe einfach einen Kleiderschrank und so. Ich hätte die perfekte Figur für einen römischen Centurio.
Ja, aber das ist doch so. Jetzt ein Kompliment.
Aber das konnte ich leider nicht machen. Das waren zu viel Zeiten. Ich war damals als Reporter und so weiter. Sonst wäre ich nicht hier, sondern wäre ich da.
Da gibt es ganz große Geschichten. Kai Böcking, alter Kollege bei Radio Gong von mir, musste damals in den 80ern zum Casting von Formel 1, der großen Musiksendung, wenn der Kai jetzt zuhört, würde er mal recht geben, und der sollte für Radio Gong berichten. Und da saßen irgendwie 50 rum, die wollten es, und dann haben die am Schluss gesagt, du machst das.
Du machst es, genau. Das sind eben diese tollen Sachen, wo dann irgendwas passiert. Und dann ist es eben so, ne? Die 50 anderen sind raus, die sich super vorbereitet haben.
Ja, genau.
Ja, das sind die Sachen, die
das
passieren.
Das gehört dazu, gell?
Das gehört halt einfach dazu. Das ist aber auch das Schöne. Das ist auch das Schöne, dass sowas einfach passiert.
Ja, weil die haben ja auch eine Rolle im Kopf. Die wissen ja ungefähr, wen sie wofür haben wollen. Ne?
Genau.
Nicht nur, dass du es performen musst, sondern du musst ja auch, glaube ich, die Rolle ausfüllen.
Ja, und du musst denen irgendwie ein Gefühl geben von, hey, das könnte ich mir mit dem vorstellen.
Ralf lacht über den Centurion
Taufigus.
Der Taufigus, das finde ich wirklich super. Finde ich wirklich gut.
Ja, muss ich sagen. Gesehen. Aber jetzt muss man mal kurz ein bisschen vorlesen, was du alles gemacht hast. Du bist vor allen Dingen als Kommissar. Ich sag mal, natürlich bist du warst Paul Reisinger in K3, Kripo Hamburg. Die Chefin Paul Böhmer, ich glaube, das ist ja seit 15 Jahren.
15 Jahre,
ja, unglaubliche Geschichte. Genau. Du warst im Tatort, Rosenheim-Cops. Kohlraben Schwarz, ganz tolle Sache.
Ja,
Thomas Falbner. Du hast aber auch gespielt, Räuber Kneißl, Brandner Kasper mitgespielt. Du warst Hitlers Fahrer in der Untergang.
Richtig.
Wer früher stirbt, ist schneller tot, der Radio. Also, wir haben schon ein buntes Ding. Du hast den Präsidenten des FC Bayern gespielt, den ehemaligen.
Du weißt es. Sehr gut, ja.
Händler.
Ja, genau.
Ein Bürgermeister gespielt, viele Rollen. Oft bist du in Krimis der Kommissar. Ist das Zufall oder sagt man dann, der quält uns da ganz gut, den machen wir da wieder? Weil der erwischt die Bösen immer.
Das ist kein Zufall. Das ist natürlich letztlich, musst du etwas vermitteln von einer Form von Kommissar, der, ich sage jetzt mal, eine Autorität hat, eine gewisse Aura hat, eine Souveränität hat. Du kannst jetzt nicht, wenn du irgendwie so Kasperl bist, einfach nur ein Kommissar spielen. Das heißt also, du brauchst bestimmte Elemente, die du vermitteln musst, die halt dann passen müssen und dann wird es irgendwie hier und da ein bisschen angepasst. Und da ich ja eben offensichtlich dann so eine gewisse Form von Dynamik, auch körperliche Dynamik und so weiter mitgebracht habe, habe ich halt relativ schnell bin ich in dieses Genre, dieses Lederjackenkops halt irgendwie gekommen, der auch immer so ein bisschen noch so eine gebrochene, kantige Seite hat. Und das hat halt irgendwie den Leuten gefallen. Und zum Beispiel das K3 Kripo Hamburg war eine der ersten Kommissarsachen. Davor habe ich schon mal einen Fall für zwei gespielt. Da war halt dann zum Beispiel der Oliver Fnuck, der jetzt auch ein großer Star ist irgendwie, der hat dazu mehr so diesen weichen Mann und so diesen sensiblen, künstlerischen Mann gespielt. Und da bin ich natürlich wieder aus meinem bayerischen Dorf gekommen und habe gesagt, so Freunde, so schaut es aus, zack, bum, peng, magst du watschen. Und dann passt es natürlich, du musst ja immer ein Ensemble und ein Mobile zusammenstellen, was immer in so einem Gleichgewicht bleibt. Wie auch eine Fußballmannschaft musst du ja zusammenstellen mit so bestimmten Sachen. Das ist immer eigentlich das gleiche Spiel und das muss halt irgendwie in so einer Form ausgeglichen passen. Ja? Und dann, ich war halt dann eher der Ribéry.
Schöner Vergleich.
Jetzt muss ich kurz überlegen, als wer wäre jetzt ein Künstler in dieser Zeit beim FC Bayern gewesen?
Damals
zur Ribéry-Robben-Zeit.
Naja, Ribéry und Robben waren schon so.
Aber dann vielleicht eher so der Robben als der künstlerische Feind und der Ribéry hat mehr so
ein bisschen kantige.
Also mir gehen so kantige. Eigentlich wäre es mehr so der Kimmich oder so ein bisschen so ein Straighter. Kimmich ist auch zu ärgern.
Ribéry passt schon, der macht dann der Schiedsrichterin die Schnürbandel auf und.
Da schau, will er ein Foto machen, da schau da. Tut mir leid, da müssen wir kurz das Selfie-Alarm. Genau. Ja, aber tolle Frage. Genau so habe ich mich dann hingearbeitet. Dann wird man natürlich, das muss man auch dann immer wieder mal sagen, ja auch älter. Und bestimmte Sachen fallen dann hinten runter. Ich
du
auch,
wärst aber auch nicht älter, muss ich ehrlich sagen.
Ehrlich, das ist aber sehr nett. Danke dir noch.
Genau. Na, wirklich, Kompliment.
Und dann spielst du halt irgendwann, also ich habe natürlich zum Beispiel in den 90er Jahren unglaublich viele Kriminelle, Kleinkriminelle und so Zeug hat gespielt. Klar, weil das hat natürlich auch irgendwie, man wächst ja auch irgendwie und so weiter irgendwie in die Rollen rein und dann aber auch wieder raus. Und also den Lover oder den Familienvater mit den Kleinkindern spiele ich jetzt nicht mehr. Jetzt kommen halt lang. Also das hat halt einfach mit dem zu tun, wie halt das Leben läuft. Und deswegen kommt halt dann irgendwann halt der Bürgermeister ums Eck. Oder halt irgendwelche anderen Rollen. Oder was du jetzt auf deinem Zettel hier noch nicht drauf haben kannst, ist, dass ich jetzt gerade aktuell den Willi Daume gespielt habe. Oh. Den Willi Daume habe ich gespielt bei so einer Amazon Prime Serie. German Queen oder es wird wahrscheinlich Königin Silver heißen, da geht es um die Silvia Sommerlath und den König Karl Gustav, München 1972.
Willi Daume für die etwas Jüngeren hier im Raum, der war mal der Präsident des Deutschen Olympischen
Komitees. Der IOC, ja. Und sehr gut mit dem Brundage damals. Eigentlich muss man sagen, für die Jüngeren, der hat damals Olympia nach München, nach Deutschland und dann nach München gebracht und es war eine wahnsinnig wichtige Zeit. Also München lebt heute mit in allem, was von damals irgendwie übrig geblieben ist, noch von dieser Olympiade. Genau, und das sind halt jetzt die Sachen, die halt jetzt kommen.
Wann kommt das? Erzähl uns, was
ja, die ist sind, das geplant? Ich bin jetzt abgedreht, ich bin nur in den ersten zwei von so einer sechsteiligen Serie drin. Und die sind aber noch am Drehen. Das ist eine sehr große Produktion mit internationalen Schauspielern und
so. Auch Olympiastadion und sowas
hier? Wir haben original im März bei schlechtem Wetter die Eröffnung der Olympischen Spiele 72 im Olympiastadion gedreht.
Mit Schublattlern?
Nein, die Schublattler haben es nicht gemacht. Nein, aber mit irgendwie, also du musst dir vorstellen, dann 300 Komparsen. Oh. Sie haben natürlich nur einen Bühnenkomplex. Dann haben sie die halt immer hin und her geschoben, Kamera, winkelmäßig und so weiter. Kannst du ja nicht Stadion voll machen. Mit 70er Jahre angezogenen Komparsen und so, wir alle da sind und Willi Daume in so einem alten 70er Jahre Anzug. Das war halt schon irgendwie eine besondere Geschichte. Und genau, solche Sachen kommen halt jetzt ums Eck, weil den jungen Karl Gustav spiele ich nicht mehr.
gibt es irgendjemanden, der dich beeinflusst hat? Gibt es jemanden, wo du sagst, ja, das ist so mein schauspielerisches Vorbild, so wollte ich oder danach habe ich mich ein bisschen orientiert? Oder bist du einer, sagst du, also so ein wie mich, da gibt es keinen vorher?
Ja, das ist eine berühmte Frage an Schauspieler natürlich, die wird immer wieder gestellt. Ja, natürlich habe ich schon auch meine Vorbilder gehabt, so die vielleicht nicht so ganz vorne dran waren. Harvey Keitel zum Beispiel, das war so einer aus dieser Riege.
Cooler
also,
Typ.
Also viele sagen dann halt, also weißt du, wir müssen ja darüber reden, dass ich ja praktisch in den 80er und 90er Jahren dieser junge Schauspieler war, der nach oben will, wo natürlich auch in diesen Schauspielern gefragt wird, what do you want? Where do you want to be in 5 years, Jürgen? Und so weiter und so fort. Und dann, klar, da fallen natürlich diese ganzen üblichen Namen. Ich war beim John Christopoulos, der war vom Actors Studio in New York, wo diese ganzen Robert De Niros und Al Pacinos und so weiter herkommen. Und ja, natürlich hat man sich die angeschaut, aber ich fand immer dann so den Harvey Keitel, der immer so ein bisschen schräger war, ein bisschen anders war. So, also ich war immer so...
Großartiger Schauspieler.
Also so in der zweiten Riege oder dieser Macy... Es ist mir jetzt wirklich peinlich, dass mir jetzt der Vorname von dem nicht einfällt. William H. Macy, so heißt er genau. Und also so Leute aus der zweiten Reihe, die mal irgendwas Besonderes gespielt haben. Oder Philip Seymour Hoffmann zum Beispiel, der leider auch schon tot ist. Oder so Leute, die irgendwie was ganz Eigenes verkörpert haben. Und ich war aber nie so, und das bin ich auch in meiner Karriere nicht, es gibt ja auch in Deutschland Schauspieler, die noch viel bekannter wie ich sind oder auch anders spielen oder glatter sind oder so. Also mich hat immer das ein bisschen Kantigere halt interessiert und den Weg konnte ich Gott sei Dank eben auch so ein bisschen so gehen.
Du hast auch mal in einem Interview gesagt, du bist ein Teamplayer.
Ja.
Weil es ist ja bestimmt so, dass es wahnsinnig viele Egomanen gibt in deinem Beruf, genau, die sagen, ich bin der Erste und wo ist die Maske und so. Du siehst dich eher als Teamplayer, da sagst du, ich spiele auch gern neben einem und muss nicht die Nummer eins sein, oder?
Zu 100 Prozent, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man, das ist ja letztlich ein Business und ein Job, das kann man nur zusammen machen. Da sind wir wieder beim Fußball. Du kannst eine Mannschaft zusammenstellen mit viel Geld. PSG, in Paris sag ich mal, vor diesem großen Erfolg jetzt mit den ganzen Messis und den Neymars und so weiter. Und es funktioniert einfach nicht. Weil du kannst es nicht einfach nur zusammen kaufen. Du brauchst eine gemeinsame Energie, was zum Beispiel der Kompanie jetzt so sensationell hergestellt hat beim FC Bayern. Und das wiederum übersetzt jetzt auch in unserem Business. Es funktioniert nur, wenn du als Team richtig funktionierst. Und bei Gott, ich habe wirklich auch Teams und Zusammenstellungen von Leuten gesehen. Das gehört natürlich auch mit dazu, die so dermaßen nicht zusammengepasst haben. Und es gibt Sachen, wo die ausgetauscht werden mussten und dann irgendwie nicht mehr miteinander gespielt haben, eine Szene und so. Klar, das gibt es natürlich auch. Das ist natürlich eine Sache, die funktioniert manchmal und funktioniert manchmal nicht. Aber für mich, meine große Maxime im Beruf und vielleicht auch im Leben ist, es geht nur im Team, es geht nur zusammen. Es kann vielleicht mal sein, dass im Team jemand ist, wo man sagt, du passt jetzt einfach da nicht rein oder ich passe nicht in euer Team und muss da raus, das gibt es auch. Aber wenn man diese Sache im Team macht und zum Beispiel jetzt mit der Chefin, das ist ja auch eine ganz lange Nummer mit der Katharina Böhm und wir lieben und schätzen uns gegenseitig. Das funktioniert nur im Team, nur dass wir uns einfach aufeinander verlassen können und so. Und deswegen ist es so eine schöne Atmosphäre und deswegen macht es uns das auch immer noch Spaß, das zu machen. Das ist wahnsinnig wichtig. Also weil wir halt einfach, also ich will auf jeden Fall nicht mein ganzes Leben irgendwie jeden Tag dahin und mir denken, boah, jetzt wenn ich den Typen jetzt nochmal sehe, irgendwie, dann kriege ich die Vollkrise. Gibt es immer wieder mal, aber das darf nicht der Standard werden. Und es geht auch nicht um mich alleine. Es geht immer um zusammen.
Jürgen, du hast es gesagt, schau, als wir nach deinen Vorbildern, Harvey Keitel, Philipp Seymour Hoffmann und so weiter, Tom Cruise war vorneweg, dessen Gesicht kennt jeder. Bei Harvey Keitel gibt es bestimmt Filme, wo er auch eben. Bei dir ist das so, wenn jemand sagt, Jürgen Tonkel, wenn du das sagst, da wissen nicht alle sofort mit dem Namen und dem Gesicht. Ist das so? Weil wenn ich dann aber jemandem das Foto zeige, dann fassen sie sich an den Kopf und sagen, ach, sag doch, dass der das ist, sag doch den,
ja,
den Kommissarin,
genau,
sag doch aus dem.
Genau,
ist es so und liegt es daran, dass du ein, ich hoffe, dass ich da jetzt richtig liege, dass du keiner bist, der in den letzten Jahrzehnten auch nicht oft irgendwo negativ in irgendwelchen Schlagzeilen war, sondern du bist eher ein Typ, der seinen Job macht als Schauspieler und weniger in der Öffentlichkeit für Tamtam sorgt.
Ja, also ich sag mal so, nein, das stimmt nicht. Ich bin sagen wir mal, die Charaktereigenschaft einer Kante, wenn ich es mal so nennen will, führt natürlich auch dazu, dass eine Kante auch manchmal aneckt. Also ich habe das schon auch gehabt. Also das ist nicht, also es gab schon auch Regisseure, wo ich gesagt habe, du, pass auf, also jetzt wird das Eis aber ganz dünn zwischen uns beiden und so. Das gibt's natürlich schon auch. Also das habe ich schon auch gehabt.
Aber in der Öffentlichkeit, du bist keiner der Skandale. Also
niemals.
Bist du nicht aufgetaucht.
Niemals, genau. Gut, man könnte jetzt mit meinen Ex-Frauen nochmal irgendwie einen kleinen Podcast machen.
Das ist dann wahrscheinlich eine eigene Serie.
Das ist eine eigene Serie, genau. In der ich nicht zu Wort komme. Also, aber ich lege schon Wert drauf, dass die Sachen relativ sauber laufen und warum? Also ich bin auch keiner zum Beispiel, der so wahnsinnig gerne über rote Teppiche läuft. Also ich mag diesen Teil des Business mag ich gar nicht so gern. Dieses da irgendwie rumglämmern und so weiter ist überhaupt nicht meins, weil da sind wir wirklich bei dem, was du gesagt hast. Es geht um die Arbeit, um den Job, um das Machen. Das mache ich gerne. Ich entertaine gerne. Ich unterhalte gerne die Leute. Aber dann das ganze Flitterige und so weiter. Und jetzt ist ja auch noch das Business verändert sich ja, dass ja jeder Influencer mittlerweile ja auch ein halber Schauspieler ist. Und so, das mag ich nicht. Gut, das gehört mit dazu. Aber das ist mir nicht wichtig. Und wenn man so wie wir jetzt hier sitzen und ein schönes Gespräch führt, ist das wunderbar. Aber ich muss jetzt nicht in jeder Hochglanzzeitschrift irgendwie drin sein mit meiner Homestory und dem ganzen Zeug und so. Das brauche ich einfach nicht. Und dadurch bin ich jetzt auch kein A-Promi in dem Sinne, aber das interessiert mich ja nicht. Und mich interessiert auch nicht irgendwie immer nur über diesen roten Teppich und Blitzlichtgewitter. Das mache ich hier und da mal, wenn es mal passt. Aber eigentlich geht es mir um, ich möchte eigentlich viel lieber, dass die Leute sagen, ah, um Gottes Willen, ja, der ist es natürlich, ja, der hat ja das und das gespielt. Das finde ich super.
SpongeBob.
Damit bin ich hier. Der zieht
das hier durch.
Ja, genau.
Aber das
genau.
Macht dich sehr sympathisch. Ich weiß nicht,
also das musst du sagen, ich danke dir dafür, aber das ist zumindest meine Grundhaltung.
Super. Bevor wir gleich ein bisschen zum Fußball kommen, weil wir wissen, dass du sehr versiert bist und natürlich auch zur Musik, Noch eine Frage, wenn wir gerade über dein Schauspiel reden. Gibt es denn was, du hast gerade erzählt, du machst ein Bühnenprogramm jetzt demnächst?
Ja, genau.
Gibt es denn eine Rolle, wo du sagst, Mensch, also die, du hast beim Brandner Kasper zum Beispiel mitgespielt, das sind ja so für einen Bayern, war das Stück meiner Familie, der Brandner Kasper. Ja, Gibt es irgendeine Rolle, wo du sagst, die möchte ich unbedingt nochmal spielen?
Da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Das ist eigentlich so eine Frage, die bereitet man normalerweise vorher vor. Gell? Genau, das weiß man. Aber also es gab natürlich immer wieder mal Rollen, die ich vielleicht unbedingt hätte spielen wollen. Das mag ich jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt schon Sachen, wo ich sage, da würde ich gerne nochmal mitspielen. Aber ich würde sagen, ich fühle mich im Moment eigentlich ganz rund mit dem, was ich so mache. Wir haben alle unsere Sehnsucht und natürlich würde ich auch gerne nochmal irgendwie mit Sandra Hüller in irgendeinem wahnsinnigen abgefahrenen Film spielen. Jetzt wird ja das Filmfest mit dieser Thomas-Mann-Verfilmung und so weiter gemacht. Da bin ich halt zum Beispiel nicht drin, da muss man auch mal drüber reden, dass ich halt dann, sagen wir mal, in dieser Form von Liga nicht spiele. Und wenn es da mal ist, hat es manchmal auch zeitlich nicht geklappt, weil ich bin einfach mit der Chefin flächendeckend übers Jahr halt einfach beschäftigt und das ist mein Job. Und wenn es mal passt, passt es und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe schon die Sehnsucht, in solchen Filmen mal mitzuspielen und so. Ja, also ich habe zum Beispiel gerade diesen wahnsinnigen Film Rose gesehen, in dem die Sandra Hüller so eine Frau im 30-jährigen Krieg spielt, die aber ein Mann ist. Also sie gibt vor, ein Mann zu sein. Und da hat ein Bekannter von mir auch drin mitgespielt und so, ein wunderbarer Schauspieler, der Rainer Egger aus Wien. Und Grüße gehen aus. Beim Podcast sagt man doch immer Shoutout. Shoutout geht raus. Gibt es natürlich schon, da hätte ich auch gerne mitgespielt. Das sind sozusagen, natürlich gibt es unzählige Sachen, wo ich gerne mitspielen würde, aber mache ich halt nicht. Aber da wächst mir auch kein graues Haar mehr deswegen. Sehnsucht hat man nicht mehr. Und das wird bis zum Ende so bleiben. Und vielleicht spiele ich nochmal irgendwann einen verkauften Großvater.
Ist Hollywood, ist Amerika, ist sowas mal für dich auch mal was gewesen? War das mal eine Sehnsucht? Weil ich meine, da wollen die meisten, genau wie die meisten Fußballer in die Premier League oder in die Bundesliga oder richtig, sonst was wollen, richtig, willst genau. Du ja als Schauspieler wahrscheinlich schaust auch, wo ist das Budget, genau, wo ist die Kunst, genau, wo.
Ja, da muss man sagen, diese Sehnsucht war natürlich gerade als jüngerer Schauspieler schon da, aber da gibt es dann viele Geschichten, die dann laufen müssen. Also zum Beispiel mit Christoph Waltz, der große Superstar Tarantino und so weiter, mit dem habe ich 1990 oder so tatsächlich mal einen Fernsehfilm gemacht. Also da waren wir so ein paar so junge Schauspieler, die eben so in so einem Architekturbüro, und da wurde wirklich gesagt, da nehmen wir jetzt ein paar junge, spannende Leute. Da war Christoph Waltz völlig unbekannt, genau wie wir so dabei. Er hat da die Hauptrolle schon gespielt und so weiter. Das sind dann so Zufälle, die dann passieren müssen. Und jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ein großes Hindernis war, auch wenn ich fließend spreche, mal Verdi, Bavarian, Bayerisch, Englisch, was natürlich irgendwie...
Bänglisch,
genau. Also das heißt so, das Franz Beckenbauer Englisch oder so. Das ist so, da tut man sich dann schwer. Und ich weiß, also da kommen dann so viele Sachen zusammen, dass dann zum Beispiel halt der Christoph Waltz halt 4 Sprachen fließend spricht, in London schon gelebt hat mit seiner Frau und so viele Sachen zusammenkommen. Und ja, da muss ich jetzt sagen, und nachdem ich ja auch ganz viel mit so amerikanischen Schauspiellehrern ja gelernt habe und mir diese Sachen von denen reingezogen habe, war das natürlich immer so ein Thema. Aber da muss man dann sagen, da wird die Luft so wahnsinnig dünn. Da brauchst du jemanden, der sagt, du, dich nehme ich jetzt mit und so weiter. Oder du brauchst halt jemanden wie Tarantino, der dann sagt, jetzt mache ich in Europa einen Film wie Inglourious Basterds. Und da sind ja dann auch ein paar Deutsche halt dann durchgeschleift worden. Und man muss auch zum Beispiel mal sagen, ich hatte so 2-3 Castings mal für so große englische Filme. Ja, die habe ich nicht gekriegt, weil wahrscheinlich das Englisch nicht gut genug war oder irgendwas, oder es hat nicht genau richtig gepasst hat. Da muss ich sagen, bis auf 1-2 kleine Auftritte in irgendeinem internationalen Film, in irgendeinem italienischen oder so, in Amerika, das hat nicht gepasst. Aber muss man halt einfach sagen, also jetzt auch wieder analog, irgendwie der Vertrag mit dem FC Bayern oder mit Real Madrid hat halt nicht geklappt.
Ja, aber schau, das ist ja so eine Kiste, wo du sagst FC Bayern. Der Kompanie ist so ein Typ, der hat den Karl eine Chance gegeben. Genau. Du brauchst genau diesen Kompanie, ja, auch beim Film, der dir dann die Möglichkeit gibt.
Genau.
Und du brauchst vielleicht die Lücke, denn wenn der Musiala sich nicht verletzt hätte und die anderen, hätte man den Karl zu dem Zeitpunkt gar nicht brauchen können.
Exakt
so. Und hätte er keine Chance gekriegt. So gehört, genau. Es ist immer ein Timing.
Genau. Also klar, ich bewege mich natürlich in so einem Business und das ist beim Fußball auch nicht anders, wo es ja bis in die oberste Range ja wahnsinnig viel gibt. Ne? Also sagen wir mal vom Amateurfußball, FSV Hoenrhein, wo ich gespielt habe.
Was hast du gespielt?
Ich war Mittelfeldspieler und Verteidiger. Mich haben sie immer so hin und her, aber ich war dann eigentlich dann so ein bisschen so, ich sage jetzt mal so, der Ballverteiler. Der Sechser, eher Achter so. Also ich war so der so, also wir reden hier über unterste bayerische Liga, aber wir sind einmal A-Jugendmeister geworden.
Ich habe gehört, ein Wusler mit einem guten linken Fuß.
Ich war beidfüßig. Ich war beidfüßig und zwar beidfüßig gleich stark. Und habe ja auch wirklich 40 Jahre aktiv auf Fußball gespielt und wie gesagt, sitze jetzt hier gerade mit meiner Meniskusoperation überstanden und schade, ich darf nicht mehr spielen. Ich würde gerne noch altherrenmäßig spielen, aber das darf ich nicht mehr. Das mache ich
selber. Ich wollte dich gerade unter Vertrag nehmen für die legendären Tropical Gangsters.
Wenn der Meniskus wieder wird, einmal spiele ich für dich. Einmal spiele ich. Das höre ich
gerne. Du hast schon zwei, dreimal das Wort Kante gesagt und eine Kante bei dir ist ganz sicher, was eben die wenigsten wissen, dass du, wir haben es erwähnt, Musik machst, aber jetzt nicht irgendwie filigrane klassische Musik am Klavier von Stainway oder so, sondern du machst Punk am Schlagzeug.
Ja.
Und das ist ja schon mal was ganz Besonderes und das seit über 40 Jahren, hast du gesagt.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Kurzversion. Auch das Musikinstrument Schlagzeug kam tatsächlich zu mir, weil, jetzt können wir es ja dann auch endlich sagen und vielleicht merkt man das jetzt auch über die Zeit, wo wir reden, also ich bin ein klassischer ADHSler gewesen. Das gab es damals zu unserer Zeit noch nicht, das Wort. Das habe ich dann später erst in der Erziehung meiner Töchter erfahren, so, weil eine meiner Töchter das wirklich sehr stark auch ausgeprägt hat. Und dann kam das so um die Ecke. Ich war halt einfach immer ein nicht zu bändigendes Energiebündel. Zappel-Philipp oder was weiß ich. So, und dadurch war meine grundsätzliche Energie, dass ich irgendwie so ein Klavier oder was spiele, jetzt kam über oder irgendwie so Fitzel-Fotzel, irgendwie Kram so an der Gitarre. Ich musste Schlagzeug spielen mit dem ganzen Körper und allem und so bin ich dann dazu gekommen. Und dieses Schlagzeugspielen ist für mich heute eine große Leidenschaft. Ich kann auch kein Melodieinstrument in dem Sinne so spielen, dass man damit irgendwas anfangen könnte. Und insofern war das als erstes sehr wichtig und dann natürlich entsprechend meiner ganzen Energie und diesem, ich nenne es jetzt immer so, Feuerpferdchen, hauptsächlich ein kleines Geheimnis, ich bin ein kleines Feuerpferdchen, im positivsten Sinne, musste das immer irgendwie, die Energie musste immer raus in einer bestimmten Form.
Wie bei dem Schlagzeuger von der Muppet Show, oder? Schaut das bei dir so aus.
Ja,
so.
Ja, und bei mir war es auch so und ich war auch genauso einer, der, also wirklich genauso, zumindest mal diese Art von, da, lustigerweise unser Bühnenstück wird jetzt zum Beispiel davon handeln, aber ich mache es mit einem meiner besten Freunde zusammen, dem Stefan, der ist Jazz-Schlagzeuger und ich bin Punk-Schlagzeuger. Also wir leben von unseren Antipoden und gegenseitigen Unterschieden und so. Und er ist sensibel und ich bin die Kante und er ist der Jazz-Schlagzeuger und kann super gut filigran spielen und ich bin halt so dieser Haut drauf und so weiter. Davon wird unser Bühnenstück leben als Männerfreundschaftsthema.
Das wird dann auch sehr musikalisch.
Und es wird auch musikalisch, genau. Das wird ein bunter Strauß von Abhandlungen über tatsächlich Männerfreundschaft, was ich auch heutzutage sehr wichtig finde, in unserer doch sehr woke gefärbten, also auch ohne jetzt irgendwie das Negativ, sondern wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal was über Männerfreundschaft und da wird Musik gemacht, wir lesen Texte, literarische Texte über Männerfreundschaften von Tom Sawyer bis zu Thomas Bernhard, also hochliterarisch durchsetzt mit irgendwie lustigen Anekdoten, wie ihr merkt, die ich auch sehr gerne preisgebe von mir, bis hin zu musikalischen Highlights und überraschenden anderen Geschichten noch. Genau. Jetzt sind wir abgedriftet. Was wollte man
eigentlich sagen? Und dann bist du Punk-Schlagzeuger geworden.
So, danke dir. Und,
das war ja nur die Kurzversion.
So, genau. Ich mache kurz eine Schnittpause.
Hier wird gar nichts. Ich schneide und hier wird gar nichts geschnitten.
Also, und dadurch, dass ich natürlich aufgrund, also ich hatte immer schon eine Affinität zu guter, lauter Rockmusik. Ich habe als Teenager Deep Purple gehört und Deep Purple, Black Sabbath und so. AC/DC waren meine großen Vorbilder, das habe ich immer schon gehört. Und nachher in dieser Findung, wo geht es eigentlich für einen selber dann hin und so weiter, war halt damals so die Zeit der Punk. Guter Spätzl von mir, der Thomas Mayer von damals, der ist viel früher eingestiegen. Da war ich noch voll auf AC/DC und so. Also der war da früher dran ein bisschen. Und ich bin dann erst später per Zufall dazu gekommen, weil mich dann eine Punkband, wird auch ein kleines Kapitel in unserem Bühnenprogramm geben, gefragt hat, denen ist der Schlagzeuger abhanden gekommen und dann haben die mich gefragt, hast du denn Lust bei uns mitzuspielen? Und dann haben wir gedacht, ja, das passt jetzt einfach gerade irgendwie, es ist eh gerade so eine müde Zeit und so weiter und so bin ich dann zum Punk gekommen. Und das mache ich bis heute leidenschaftlich gerne und auch das, sagen wir mal, ist körperlich nicht unanstrengend, also das muss man schon irgendwie halt durchziehen, genau, das ist so. Persönlich höre ich Punk eigentlich aber nur noch, also Punk ist für mich jetzt so ein Altherren-Ding, wir spielen diese alten Lieder. Ich neige natürlich mittlerweile schon noch dazu, irgendwie hier und da Indie-Musik, gute Rockmusik zu hören, aber ich würde mich jetzt, also die Leute kennen mich ja auch so, wie ich bin jetzt kein Punker im klassischen Sinne mehr. Das ist eigentlich noch so eine Altherren-Nummer, die wir so machen, aber mit Überzeugung.
Jürgen, du hast vorhin gesagt, es gab früher 3 Programme für die Älteren. Heute gibt es, ach Gott, wie viel, 100 Programme plus Streaming, 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 Streaming.
Ja, genau.
Wie sehr hat Streaming deinen Berufszweig verändert? Weil ich meine, es sind natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, wenn du heutzutage also siehst, wer was alles für Produktionen macht. Nicht nur Amerikaner, auch die Deutschen machen tolle Produktionen.
Ja, das stimmt. Es ist wie bei allen Geschichten, die vielleicht sich neu entwickeln und so weiter, gibt es was Gutes und was Schlechtes dran. Das Gute ist, dass es eine Zeit gab, wo die Leute sehr viel Arbeit hatten, weil, das muss man jetzt auch mal sagen, unser Business implodiert gerade und schrumpft auf eine sehr ungesunde Art und Weise. Es gibt immer weniger Geld, wie überall eigentlich für, sagen wir mal, die Sachen, um einen wirklich guten Content herzustellen. Das ist das eine. Dadurch gibt es auch weniger Arbeit. Also der Kuchen wird einfach kleiner für die Leute, die davon leben müssen und so weiter. Das ist keine schöne Entwicklung. Das haben die Streamer so ein bisschen aufgefangen. Allerdings haben die Streamer auch, sagen wir mal, negative Seiten, wie die versuchen, dich ganz anders zum Beispiel zu dumpen mit den Gagen. Die sagen, du kannst zwar bei uns mitspielen, aber für eine halbe oder Drittel Gage und so. Das sage ich jetzt mal einfach so. Das ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Das kann man auch erzählen. Dass es so eine Frist- oder Stirbnummer ist. Wir sind ja jetzt auch nicht in, also jetzt rede ich mal nur für die Schauspieler. Es geht auch allen anderen in dem Business so, du wirst wahnsinnig gedumpt, weil wir keine gute gewerkschaftliche Vereinigung haben. Also wir sind eigentlich so frei auf dem Markt irgendwie unterwegs, was ich sehr, sehr lange sehr gut fand. Aber du musst natürlich auch dann die Konsequenz tragen, dass der halt sagt, du kriegst den Job, aber du machst das halt für die Hälfte der Kohle. Und wenn man da Nein sagt, geht er einfach zum Nächsten und sagt, okay, dann macht er so.
Gibt ja genug.
Es gibt genug. Und jetzt wiederum umgekehrt, Kreativität und so, ich finde es schon toll, was für Sachen da passieren, also ich stelle mich dem nicht entgegen. Ich finde, dass dieses Aufsprießen von allen Möglichkeiten, dass du ja heute mit deinem Handy alles machen kannst und so weiter, finde ich auch eine tolle Sache. Und also die Kreativität geht nach vorne weg. Auch da gibt es halt Sachen, die wirklich gut sind, Sachen, die nicht so gut sind. Nur dieses, dass man das alles machen kann, finde ich natürlich besser, als wenn du vor 25 Jahren eine Idee hattest, dann brauchtest du eine halbe Million oder eine Million, um überhaupt was umzusetzen. Und heute kannst du sagen, ich mache mit meinen Spätzeln irgendwie das und das und mache das einfach. Und das ist auch was Tolles. Also genau, es ist immer beides. Genau.
Jetzt kommen wir doch mal zu dem, was bei uns am Rande auch immer vorkommt, der Fußball. Und du hast ja schon ein paar Mal, du hast ihn so schön eingebettet, vergleichst viel Schauspielerei mit Fußball und so. Du bist also, du hast selber lang gespielt und bist glühender Bayern-Fan, glaube ich.
Ja, genau.
Und du hast dann schon vorher gesagt, du bist ein Junkie. Du schaust dir alles an, du bist mit jedem unterwegs und so weiter. Genau. Woher kommt die Begeisterung für Fußball? Die war einfach so, oder?
Die war natürlich immer so. Ich bin natürlich mit dem Fußball aufgewachsen sozusagen. Ich habe mit 6 Jahren meinen ersten Vereinsausweis gehabt beim FSV Höhenein. Es gab bei uns auf dem Dorf nur die Feuerwehr und einen Fußballverein. Und dann bin ich zum Fußballverein gegangen. Feuerwehr habe ich dann ausgelassen und das hat mich einfach mein ganzes Leben begleitet und ich mag das gerne. Und dann habe ich in Holzkirchen, weiß ich noch irgendwie, das war der Mann meiner Cousine, hat gesagt, jetzt kommst du. Und das war mein erstes Mal, wo ich übernachten durfte. Das war, glaube ich, da war ich 12, außerhalb von meinen Eltern. Das war ja noch eine völlig andere Zeit. Und hat er gesagt, heute spielen die Bayern, jetzt weiß ich nicht mehr gegen wen, das war das erste große Europa- Pokalspiel, was sie gewonnen haben, wo der Katsche Schwarzenbeck dieses Tor geschossen hat.
Wie bei Leipzig. Mir.
Gegen Atletico Madrid.
Ich danke euch.
In Brüssel.
So, 1-1, genau.
Und dann
das Wiederholungsspiel mit 4-1 oder 4-0 oder so. Dieses Spiel, das war mein erstes Spiel und das durfte ich irgendwie zum ersten Mal, ich weiß noch, bei Martin, so hat er geheißen, irgendwie, der war viel älter, durfte ich bei dem das anschauen. Er hat gesagt, und jetzt schauen wir das Spiel. Und ich weiß noch genau, als der Katsche Schwarzenbeck dieses Tor schießt, ist er nach oben und hat mit der Faust so in die Decke gehauen und so, dass er sich so die Hand verletzt hat. Und ich als 12-Jährige, wow, was geht ab und so und alle, wow, super und dann und so. Und da wusste ich, klar, dann ist der Verein auch zu mir gekommen. Es wäre auch möglich gewesen, dass ich 60er werde, das muss ich sagen. Bei uns im Dorf war es 50-50, da war man Löwe oder Bayern-Fan. Und genau, so ist dann der FC Bayern zu mir gekommen und seitdem bin ich Fanat in diesen Fußball. Und obwohl ich auch wirklich natürlich auch Schlenker gemacht habe, in die Punkmusik, in viel als Musiker, Schlagzeuger, der Fußball hat mich nie losgelassen, ich habe es immer nebenher verfolgt. Und dann in dieser Zeit, jetzt wo dann eben Familie kam und Dinge und so weiter, habe ich es genossen, einfach irgendwie Fußball zu schauen, die Sachen irgendwie richtig zu vergleichen und irgendwie die Sachen zu begleiten.
Auch mal im Stadion?
Ja, da muss ich ja sagen, also ich war eben wirklich 12 Jahre Jahreskartenbesitzer, auch bei, also in der Allianz Arena, das war ganz toll. Das hatte auch ein bisschen mit Paulaner zu tun, die haben mir da irgendwie die Karten dann zur Verfügung gestellt, muss man sagen, das war ganz toll. Und habe da wirklich, habe alle gesehen, auch live im Stadion, alles was, ich habe angefangen als Jürgen Klinsmann Trainer beim FC Bayern war, da hat es damals angefangen. Und bis jetzt praktisch irgendwie, ich habe das Finale daheim gesehen. Ich habe das, oh, jetzt schau, jetzt bin ich es wieder, genau. Das ist wie, wie
kostet, beim Casting das damals. Kostet eine, das kostet eine Podcast-Runde.
Wie beim Casting damals.
Geh hin.
Geh hin. Christian, servus. Du, weißt, das ist sehr lustig, weil ich bin gerade in einem Podcast, den ich mache und jetzt bin ich aber dran gegangen. Es wird sogar aufgezeichnet. Ich erzähle dir später davon. Da ist es alles gut. Ich rufe dich morgen nochmal an, Christian. Wir gehen danach noch auf ein Bier. Bis morgen. Für dich. Servus.
So, das war jetzt live und das wird nicht live. Geschnitten.
Nicht geschnitten.
Aber auch Christian Vierte, so ne? Genau, meine Freunde.
Darum sage ich immer, bei der Veranstaltung, vergessen Sie nach der Veranstaltung bitte nicht, Ihre Handys wieder anzuschalten.
Ja. Also siehst du das tatsächlich, ich entschuldige mich, aber es war wie damals bei dem Casting zu Palada.
Live ist live.
Live ist live, genau. Und ja, jetzt haben wir FC Bayern-Ding, was wollt ihr noch wissen? Ich habe jetzt den Faden verloren.
Wird Deutschland Weltmeister, wenn du als Fußballfan, Experte, niemals. Schauspieler?
Niemals. Also da können wir sehr gerne niemals. Ich sage euch eins, da ich finde, es ist, und ich glaube mittlerweile, also es ist ja nicht mal so wie bei den letzten Weltmeisterschaften, ich glaube, alle wissen es. Also ich habe sogar das Gefühl, es ist mittlerweile eine ganz komische Stimmung, wenn du im Prinzip im Fußball drin bist und wenn du weißt, wo der internationale Fußball mittlerweile ist, Frankreich, die könnten zweimal so eine Mannschaft aufstellen, da kommen unser erster Anzug noch nicht ran. Die wechseln Doué rein, Dembélé ein Ding, die haben ein Spielerpotenzial. Nee, ich glaube, dass sogar, also es besteht für mich sogar die Gefahr, dass wir zum dritten Mal in der Vorrunde rausgehen. Wir gehen wahrscheinlich nur nicht raus
wegen dem Modus. Ich habe gedacht, bei dieser WM kommt irgendwie jeder weiter, oder? Alle 600 Mannschaften,
genau. Mitmachen. Aber ich sage jetzt mal so, ne, ihr habt jetzt mitgekriegt, dass die Elfenbeinküste Frankreich geschlagen hat, dass Ecuador in der Vorbereitung, also Argentinien geschlagen hat, das ist keine Gurkengruppe. Also das wird, und Curaçao, mei, muss man mal schauen, irgendwie, das klar, das ist, aber
da von Curaçao hat schon der ein oder andere Kopfweh gekriegt.
Jimmy Hartwig, so, genau. Jimmy Hartwig hat bei uns in diesem Podcast gesagt, die werden um ihr Leben laufen in dem Spiel,
ja.
Weil das ist das Größte, was die erlebt haben.
Natürlich, genau so ist es. Und von daher, und jetzt, wenn wir mal richtig einsteigen in Deep Dive, wir haben die schlechteste Turnierbaumstrecke zu laufen. Wir sind ganz schlecht. Es gibt, ich habe lustigerweise in einem Podcast, der irgendwie mit Wirtschaft zu tun hatte, gab es eine sehr, sehr lustige Erhebung. Da haben sie JP Morgan, irgendeine amerikanische Bank, hat das Weltmeisterschaftsturnier 50.000 Mal von der KI durchlaufen lassen und haben daraus dann einen Standard und daraus praktisch dann statistisch so, und da war dann da waren glaube ich 24% Argentinien, weil die haben den mit Abstand leichtesten Weg durchs Turnier.
Okay.
Dann irgendwie Spanien, Frankreich und also ich glaube Halbfinale war Brasilien, Argentinien, also auch sehr ungewöhnlich, weil Brasilien habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber da wird es schon und die haben auch gesagt, England zum Beispiel, denen ich, also ist ja mein Geheimfavorit mit diesen jungen Spielern.
Mit Tuchel?
Ja, Tuchel ist natürlich jetzt auch als Bayern-Fan natürlich irgendwie eine ganz blöde Geschichte, muss ich
ein
jetzt
rotes
ganz
Tuchel?
Ein rotes Tuch, wie wir dann später mal gesagt haben, zum Trainer der Taschentuchel, haben wir ihn immer genannt als Trainer. Aber ich finde, die haben halt einen Jungen, aber die spielen ganz viele Spiele im super heißen Mexiko. Mhm. Und das wird denen so viel, also da gibt es so viele merkwürdige Aspekte.
Voll drin.
Ich bin total drin. Ja, wir können noch mal eine Stunde nur über das reden.
Wer noch einen Experten sucht, Kommissar Tonkel steht auf jeden Fall zur Verfügung.
Ich stehe zur Verfügung, genau. Und deswegen glaube ich tatsächlich, also bei uns ist natürlich, bei Frankreich ist Schluss, also da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Die werden wir auch in keiner Weise, in irgendeiner Form von Underdog, die deutschen Qualitäten oder so weiter besiegen. Ich glaube, da in Frankreich ist auf jeden Fall Schluss. Muss man halt mal schauen, ob man vielleicht Zweiter sogar in der Gruppe wird oder das anders läuft oder so. Ansonsten glaube ich tatsächlich, Argentinien, Spanien, Brasilien, ich weiß nicht, ob das jetzt am Turnier, also so genau habe ich jetzt nicht bis hinten 50.000 Mal das durchgespielt, aber ich sage euch eins, das wird eine sehr, sehr enttäuschende WM aus deutscher Sicht und das spüren wir doch alle. Entschuldigung. Also, und da tut man denen auch gar nichts weg. Ich bin ja selber vielleicht einer wie UNDAF. Weil ich bin ja jetzt auch kein Messi, Ronaldo, Dembélé, Doué oder was weiß ich. Kehler ist jetzt natürlich irgendwie jetzt da nicht dabei. Aber diese Burschen spielen einfach anders. Und ein UNDAF oder ein Woltemade, ich sage jetzt mal, es ist alles gut und schön, aber es ist einfach ein erster Anzug, der, glaube ich, jetzt heutzutage auf dem internationalen Niveau nicht wirklich reinpasst. Und sind wir mal ehrlich, auch der FC Bayern, der lebt von den Leuten da vorne. Und das ist Olise und Kane und Diaz. Und dann können die dahinter die Bälle verteilen. Also so ist ja die Bundesliga grundsätzlich gestrickt, dass irgendwie da die Mannschaften ja doch international so durchwoben sind, dass man sagt, ja, und das sieht man ja jetzt auch in den Endspielen und in den Ausscheidungen und so weiter. Da hat der deutsche Fußball im Moment ein bisschen an Anschluss verloren.
Jürgen. Du hast ein paar Mal Schluss gesagt, zum Schluss. Wir sind langsam am Schluss, aber vorher muss ich noch was wissen. Ihr zwei seid zusammen auf die gleiche Schule gegangen.
Genau.
Gibt es irgendeine Geschichte über meinen Mitpodcaster? Habt ihr euch gekannt damals?
Wir haben uns zwar gekannt und ich kenne keine wirkliche Geschichte, weder im Schlechten noch im Guten, außer dass er mir immer aufgefallen ist als ein sehr offener, gerader Mensch, der immer gesagt hat, ey, Dunkel, was ist, was geht? und irgendwie, also ein ähnlich mit ähnlicher Extrovertiertheit beschenkter Mann, wie ich selber bin. Also
zwei UNDAFs sozusagen.
Zwei Dembélés. genau. Und von daher ist er mir immer positiv. Wir haben ja mehr, weil wir ja nicht in einer Klasse waren. Oder du, ich glaube, du warst einen Jahrgang drunter. Wann hast du?
So ist es, ich war eins unter dir. Ja.
Genau. Mhm. Und wir haben jetzt 45 Jahre Abitur jetzt dann. Oh. Also jetzt 81 habe ich dann dort Abitur.
Ich 82.
Da siehst du das, genau. So ist es dann auch geblieben. Und von daher kann ich nichts Schlechtes über deinen Kollegen sagen.
Ich wollte auch nichts Schlechtes hören, ich wollte irgendwas hören, aber das war ein
Nein, Sinn. Es gibt auch keine wirklich, also mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt der große Lacher oder so. Ich habe ihn in sehr, sehr guter, sympathischer Erinnerung bis heute. Hast du dich auch nicht verändert?
Das kann ich nur zurückgeben. Das war ein schönes Schlusswort. Und deswegen haben wir dich nicht eingeladen, aber diese Stunde hat wieder gezeigt, alles richtig und ich glaube, wir sagen einfach, wir wünschen dir viel Erfolg und eines weiß ich jetzt schon, wenn es mit dem Schauspiel irgendwann mal was nicht passieren wird, nimmer klappt, dann machst du irgendwas im Fußball, weil da im Zweifel Nationaltrainer.
Ja, das wäre was. Trainer wäre noch was, genau. So,
und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, dieses Gespräch war, glaube ich, absolut geschmeidig.
Das war super geschmeidig und schöne Grüße an euch, macht's so weiter.
Danke.
Danke dir.
Schmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalin.